Heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster der Meister der Süßigkeiten aus Gera, Gregori. Oder besser bekannt als Gugu, er ist der Inhaber des Gugus Kiosk in der Berliner Straße.
Wir haben auch einen besonderen Kunden, der ist mir auch wirklich ans Herz gewachsen. Ich weiß zwar seinen Namen nicht, aber ich weiß, dass er ungefähr so alt ist wie mein Opa, so um die 80. Er kommt immer in den Laden rein und fragt, ob ich schärfere Chips da habe. Und er kauft jedes Mal die schärfsten Chips, die wir haben.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Also in diesem Podcast sprechen wir über Süßigkeiten und Getränke aus aller Welt. Gregori, der Inhaber von Gugus Kiosk, bringt uns hier klare Einblicke. Er hat natürlich auch verschiedene Produkte hier ins Fischerdorf zum Podcast mitgebracht. Ich durfte Big Mama, eine besondere Gewürzgurke aus den USA, probieren. Naja, ehrlich gesagt, schmeckt etwas gewöhnungsbedürftig. Gugu, wie er selbst genannt wird, gibt uns Einblicke in seine berufliche Laufbahn vor der Gründung des Kiosks und erklärt, wie bestimmte Lebensereignisse ihn zu diesem Geschäftsmodell geführt haben. Gugu erklärt einfach, aber auch irgendwie, ja, logisch, welche Herausforderungen beim Import der Waren aus den USA, aus Japan, Thailand, Dänemark, eigentlich aus der ganzen Welt, zu uns nach Gera kommen, insbesondere wie er diese Bestellung und vor allen Dingen auch die Lagerhaltung handhabt, um für uns Gersche bei diesen Süßigkeiten und Getränken Frische und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Außerdem geht Gugu auf die täglichen Herausforderungen im Geschäftsbetrieb ein, die Trends in der Branche und wie er entscheidet, welche neuen Produkte wann ins Sortiment aufgenommen werden. Spannend sind seine Zukunftspläne für die Stadt Gera. Also was hat er da vor? Wir reden also auch über Expansion und neue Standorte. Das wird also auch thematisiert. Und zum Abschluss der Podcast-Folge teilt Gugu seine Wünsche für unsere Stadt mit. Sein großes Anliegen ist, die Jugend in der Stadt zu halten. Liebe Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, rein ins Gespräch mit Gregori, der Inhaber von Gugus Kiosk. Auf geht's! Lieber Gregori, schön, dass du da bist.
Dankeschön, Mike, für die Einladung.
Ja, eigentlich, Gregori ist ja, da kennt dich, ein Gera kennt dich unter dem Namen niemand, aber unter was kennen die dich alle? Gugus Kiosk.
Von Gugus Kiosk, genau.
Okay, bevor wir darüber reden, was du sozusagen hier in Gera verkaufst und was du da machst. Erzähl mal ganz kurz, wo du herkommst. Bist du schon immer Gera oder wie bist du hergekommen? Was hast du gelernt? Also immer so einen kleinen Einstieg haben.
Also ich bin ursprünglich aus dem Kaukasusgebiet. Meine Eltern sind nach Deutschland geflohen, 98, und seitdem bin ich eigentlich in Gera. Ich bin hier groß geworden, habe hier meine Schule gemacht, Realschule abgeschlossen, habe eine Ausbildung angefangen. Die musste ich leider abbrechen, weil ich einen Arbeitsunfall hatte. Und nach meinem Arbeitsunfall war ich halt 3 Jahre krank, wurde halt mehrmals operiert. Dann habe ich mich mit 20 halt selbstständig gemacht. Seit 2015 betreibe ich eine Bar in Gera und jetzt seit einem Jahr genau betreibe ich Gugus Kiosk.
Gugus Kiosk klingt schon mal sehr witzig. Was vertreibst du denn da? In einem Kiosk?
In einem Kiosk, ja. Kiosk ist ja ein großer Begriff. Also da gibt es alles von Tabakwaren außer Alkohol. Also Alkohol habe ich komplett aus dem Sortiment genommen. Der Vorgänger hat Alkohol mitverkauft, das habe ich rausgenommen. Ich habe mich dann darauf spezialisiert. Eigentlich war ja der ursprüngliche Plan, den Laden zu übernehmen, dass meine Mutti, wenn sie dann halt älter ist, den Laden weiterführt und halt, das ist eine kleine Postfiliale quasi mit Lotto und Tabakprodukten, so wie es eigentlich ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay gut, meine Mutti möchte das nicht machen, deswegen muss ich irgendwas aus dem Laden machen. Und dann habe ich halt Gugus Kiosk ins Leben gerufen. Mhm. Und da vertreiben wir amerikanische Produkte, japanische Produkte, koreanisch, aus Dänemark, aus Frankreich, verschiedenste Süßigkeiten und Getränke aus aller Welt quasi.
Du bringst sozusagen die Welt nach Gera und wo ist der Laden? Wo sitzt der?
Der Laden ist jetzt aktuell in der Berliner Straße 147 und in Planung steht ein Laden in der Schlossstraße. Das kommt jetzt demnächst auf euch zu.
Wann wird er eröffnet, Schlossstraße?
Ich hoffe im Juni. Also morgen sind die Verhandlungen mit dem Vermieter und dann hoffe ich, dass wir im Juni spätestens eröffnen.
Wie bist du dazu gekommen überhaupt zu dieser Idee, Süßigkeiten aus aller Welt und Getränke aus aller Welt nach Gera zu bringen? Wie bist du da drauf gekommen?
Naja, die Grundidee oder das Verlangen einfach nach neuen Sachen war halt so hoch bei mir, da ich selber sehr gerne Süßigkeiten esse und Getränke trinke und öfters mal nach Amerika fliege und dort halt Gatorade zum Beispiel, was ich mitgebracht habe, das ist mein Lieblingsgetränk, das ist quasi die amerikanische Powerade. Dadurch, dass ich das halt selber gerne konsumiere und ich immer nach Leipzig fahren musste oder nach Berlin, weil ich bin mehr so ein Offline-Kauftyp, sage ich jetzt einfach mal. Ich kaufe das sehr, sehr gerne im Geschäft, um einfach diesen Offline-Handel zu unterstützen, weil online bestellen, das kann jeder. Es war jetzt die Zukunft, das ist normal, aber online ist halt, ja, nichts Persönliches so. Dort, also in einem Geschäft kriegst du halt immer mal eine Beratung, wenn du eine Beratung möchtest. Es ist halt nicht so, du gehst rein, kaufst das und gehst wieder, wie zum Beispiel in den Großketten Kaufland, Lidl und Aldi und Co. Nee, im Kiosk ist es mehr so gebunden. Da kannst du mit den Leuten sprechen. Es wurden mir auch schon viele Stories erzählt von denen im Leben und das motiviert mich, um zu sagen, okay, gut, wir machen jetzt noch einen zweiten Laden auf. Wir arbeiten selbst auch noch an einem Online-Shop, der jetzt hoffentlich auch im Juni released wird. Es ist aber viel, viel Arbeit, die dahinter steckt.
Also ich kriege das ja immer mit, wenn ich in Berlin bin. Mein Paul sagt immer, okay, Vater, da ist so, gibt's so ein Süßigkeit. Laden, ich glaube, da beim Kanzler am Kudamm.
House of Sweet.
Riesengroß. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wow, Wahnsinn. Und dann sagt er, bring das und das und das mit. Und die flippen alle, die jungen Leute flippen alle so ein bisschen aus. Ist das so, dass das so ein Trend ist momentan, dass so Süßigkeiten aus aller Welt konsumiert werden muss, um das auszuprobieren? Und ist das auch so ein Grund, warum du das gemacht hast mit?
Naja, ich bin eher nicht so nach dem Trend gegangen, sondern ich habe halt wirklich nach meinem Verlangen geguckt oder recherchiert und habe halt versucht rauszufinden, so, was mögen die Leute, was können die denn mögen. Ich hatte auch natürlich ab und zu mal Produkte dabei, die halt dann nicht gelaufen sind, die wir dann halt entsorgen mussten, weil das MHD abgelaufen ist, weil wichtig ist auch, wenn man sowas macht, man muss sich unbedingt mit den MHDs befassen, weil viele Lieferanten, die haben halt ein sehr, sehr kurzes MHD-Ablaufdatum. Das heißt, nach einem Monat musst du die Produkte verkauft haben. Und wenn du in einem Großhandel bestellst, musst du ja meistens wenigstens, sag ich mal, einen Karton nehmen. Und da sind manchmal 24 Einheiten nichts. Mhm. So, und das ist halt diese Kunst, das so hinzubekommen, dass du quasi nichts wegwerfen musst. Das muss man auch erstmal verstehen und lernen. Das kostet manchmal viel, viel Nerven und viel Geld.
Aber das war eher Learning by Doing, meine Ausbildung dazu. Zum Einzelhandelskaufmann hast du ja nicht gemacht.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir alles, was ich kann, selber beigebracht. Und mein Kopf arbeitet meistens schneller als mein Körper.
Welche Nachteile hat das?
Manchmal viel zu viele Ideen, die ich nicht einfach umsetzen kann, so wie ich das brauche. Meine Mutti hat schon gesagt, hätte sie mich dreimal gehabt, würde die halbe Stadt mir gehören.
Ach so, so, ja. So denkt ihr. Okay. Ja. Wie viele Produkte hast du im Sortiment momentan?
Also aktuell im kleinen Geschäft sind es über 300 verschiedene Produkte und das Geschäft hat gerade mal 20 Quadratmeter.
Ausschließlich Süßigkeiten und,
Getränke.
Und Getränke.
Ja, ja, nur Süßigkeiten und Getränke.
Okay, was geht momentan am besten? Also welches Produkt aus welchem Land ist momentan das Beste, was geht?
Das kann man, glaube ich, so gar nicht pauschalisieren, weil das beste Produkt sind eigentlich, also das Steppferd ist eigentlich Takis. Die gibt es ja jetzt mittlerweile überall. Nur der Unterschied ist, wir importieren aus Mexiko und die Einzelhändler ringsrum, die kriegen ihre Ware aus Spanien. Und das ist ein großer Unterschied, geschmacklich und auch von der Qualität her.
Geschmacklich ist es in Mexiko schärfer, muss ich mir das so vorstellen, die Tacos oder?
Die sind anders verarbeitet, ja, die sind definitiv schärfer, viel, viel schärfer.
Also ist ja auch, das war aber trotzdem so ein Trend, wo diese ganzen scharfen Tacos da und jeder hat das irgendwie eine Story gemacht und probier mal und so weiter. Sind das die Dinge oder?
Genau, genau. Das war so ein TikTok-Trend, der ist dann viral gegangen und deswegen ist auch diese Taki-Produktion in die Höhe gestiegen. Aber ich muss sagen, Takis an sich, die gibt es schon seit, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 1989. Also die gibt es ja schon ewig lange. Dann ist es schon wieder eigentlich kein Hype-Produkt. Das war jetzt dieses Hype, sage ich mal, von 2022 bis 2024, wo das halt die ganzen TikToker, Influencer
alle ausprobiert haben. Ich glaube, wir haben das auch im Video mal ausprobiert.
Genau.
Diesen scharfen mit Handschuh musstest du den probieren und so weiter. Aber du hast mir im Vorfeld erzählt, da gibt es auch so einen Stammkunden, der bei dir die Teile immer wieder kauft. Also wie ist da deine Kundschaft? Sind das jetzt nur junge Leute oder?
Nein, nein. Also wir haben Kunden von, ich sag mal, Altersbeginn 8 Jahren bis hin zu 64, 65, 70 Jahren. Also da ist wirklich alles mit dabei. Wir haben auch einen besonderen Kunden, der ist mir auch wirklich ans Herz gewachsen. Ich weiß zwar seinen Namen nicht, aber ich weiß, dass er ungefähr so alt ist wie mein Opa, so um die 80. Er kommt immer in den Laden rein und fragt, ob ich schärfere Chips da habe. Und er kauft jedes Mal die schärfsten Chips, die wir haben. Also das ist, manchmal frage ich mich echt, wie er das isst, ohne eine Mimik. Der verzieht nicht mal sein Gesicht dabei.
Also die verzehrt er gleich im Laden, oder was?
Ja, ja, der macht die immer gleich auf und nimmt sich da welche raus und fragt, ob wir probieren wollen. Und das ist, manchmal sind da so scharfe Sachen dabei, wo ich mir denke, ey, also in dem Alter so scharf zu essen, ist echt.
Wie findest du die Produkte? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ein bisschen Gera, wie findest du die Produkte und die Händler?
Viel leider auch online. Also die meisten Händler sind halt online sehr, sehr aktiv. Es gibt halt viele Foren, wo du hingehen kannst. Es gibt natürlich auch die internationale Süßwarenmesse, auf der ich jetzt war. Und da kommen halt aus wirklich der ganzen Welt. Die Messe ist gigantisch groß. Das schafft man auch nicht, an einem Tag alles zu sehen. Die war über 12.000 Quadratmeter groß.
Wo ist die?
In Köln, genau. Du hast da von der Produktion, also die Produktion, dann die Verpackungsmaterialien, dann die Süßigkeiten und dann, wie man das Marketing betreiben kann für die Süßigkeiten. Also da ist quasi alles dabei. Da ist auch jeder Hersteller, den es gibt auf der ganzen Welt, vertreten. Also das ist halt, das sind gigantisch große Hallen. Also wir haben gerade mal die Hälfte geschafft und da hast du schon so viele Leute kennengelernt. Aber ich bin halt zu klein für die, weil die sind mehr fixiert auf Containergeschäfte. Und da ist es ziemlich schwierig für mich als Einzelhändler, einen Händler zu finden, der mir palettenweise beziehungsweise eigentlich nur kartonweise was liefert. Weil ich kann mir auch nicht in einen 30 Quadratmeter großen Laden Paletten anliefern lassen. Das ist einfach zu klein. So, und jetzt erweitern wir das Ganze. Deswegen will ich auch noch einen neuen, etwas größeren Laden aufmachen. Und dann letztendlich eigentlich den Online-Shop in den Fokus ziehen.
Was ist, wenn die Produkte plötzlich bei Rewe und Aldi und Lidl und Co. Zu finden sind? Nimmst du die dann aus deinem Sortiment raus oder weil es nicht mehr exklusiv ist? Oder ist das, gibt es die Produkte, die du mir, hast ja hier auch eine schöne Auswahl an Süßigkeiten mitgebracht. Also ich werde die auf alle Fälle an die ganzen Mitarbeiter und Freunde noch verteilen, was du alles mitgebracht hast zum Ausprobieren. Ich durfte ja vorhin diese Big Papa Gewürzgurke, also das war schon Geschmack, also muss schon sagen, also Gewürzgurken liebe ich ja, aber das war schon ein sehr eigenartiger Geschmack für eine Gewürzgurke.
Na gut, die Gewürzgurken, die aus Amerika kommen, die sind ja speziell, die wurden ja extra so gemacht, dass entweder eklig, scharf oder lecker rauskommt. Man weiß es nicht, es ist also quasi eine Mystery Box. Mhm. Die anderen Produkte, also nein, ich werde nichts aus dem Sortiment rausnehmen, nur weil die anderen das nachziehen, weil einfach ich eine viel, viel größere Auswahl bieten kann als die, zum Ersten. Und zum Zweiten gibt es bei mir immer eine Beratung dazu. Also wenn jetzt jemand reinkommt und zum Beispiel nicht weiß, was er seinem Kind oder seinem Enkel oder seinem Sohn oder dem Papa, der Mama kaufen will, das ist gar kein Problem. Ihr könnt einfach uns sagen, ey, pass auf, ich habe ein Budget, 50 Euro jetzt als Beispiel. Pack mir einfach mal was zusammen. Es darf halt nur nicht dabei sein, zum Beispiel scharf oder sauer. Und dann machen wir das. Wir packen dann eine Box zusammen, in dem, wo wir denken, das könnte dir gefallen. Du weißt nicht, was drin ist. Du kriegst dann von uns eine fertig verpackte Box mit unserem Logo und alles drauf. Und dann kannst du dich quasi überraschen lassen. Und da ist alles dabei, vom Getränk bis zur Schokolade. Da ist immer von jedem Produkt etwas dabei.
Das ist ja prädestiniert für einen Online-Shop schon, ne? Wenn ich also jetzt, ich sag mal sozusagen, targetiere, ich will nicht sauer, ich will eher süß, ich will vielleicht mehr mit Himbeeren, dies und jenes, tralala, packt mir eine Box für 40 Euro zusammen und dann wird die verschickt als Geschenkbox. Wäre doch eine geile Geschäftsidee, oder?
Na, das ist schon alles eingebunden. Also wir haben dann drei verschiedene Pakete, einmal S, M und L. Mhm. Du kannst dir quasi das Paket aussuchen und dann halt anklicken, scharf, sauer oder halt nicht scharf oder süß. Das kannst du dann alles aussuchen selber und wir erstellen dann dir quasi diese Mystery Box. Also die gibt's ja auch schon. Das ist ja keine Neuerfindung, sondern die bietet eigentlich jeder an. Und ich finde das halt besser, wenn man das in einem Offline-Laden macht, weil einfach aus dem Grund, wenn ich den Kunden sehe, kann ich viel, viel besser auf den eingehen, als wenn er das online anonym bestellt. Also ist ja nicht anonym, du hast ja trotzdem deine Kundendaten, aber du siehst ja den Menschen nicht. Du weißt ja nicht, wie er aussieht oder du weißt einfach nichts von dem. Und eigentlich mag ich dieses Online-Handeln gar nicht. Also ich werde es probieren. Toi, toi, toi. Wenn es funktioniert, dann...
Aber für die Skalierung ist es eher ein Nachteil.
Ja, also du kannst online...
Also um in Zukunft mit den Großen mithalten zu können, wo du jetzt darum betteln musst, mir eine Palette zu schicken, hättest du im Online-Geschäft diese Thematik vielleicht nicht.
Online-Geschäft ist immer so dieses anonyme Bestellen. Du weißt nie, wer der Kunde wirklich ist. Du kannst auch nicht richtig auf den Kunden eingehen, wie wenn du den offline siehst. Das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, ich mache trotzdem noch Läden auf und versuche nebenbei noch dieses Online-Geschäft irgendwo in die Höhe zu ziehen. Ich habe es noch nicht angefangen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Man glaubt gar nicht, wie viel man da reinsteckt. Muss. Das ist echt enorm viel Information.
Bei den Online-Shop, was musst du da für Infos alle reinpacken? Also ordentliche Bilder, da geht es schon los, oder?
Naja,
für das Produkt.
Das ist das Einfachste. Ein ordentliches Bild zu finden ist, glaube ich, mit das Einfachste. Dann fängst du an, du brauchst eine Produktbeschreibung, eine ausführliche, wo wirklich nicht erklärt wird, was das Produkt eigentlich ist, sondern wo du halt dir quasi selber einen Text überlegen musst, was kann ich denn dazu schreiben, dass das Produkt ansprechend wird. Weil online hast du ja jetzt nicht wie zum Beispiel offline, du nimmst es raus, kannst es anfangen, anfassen, kannst es angucken. Nein, du hast ja da nur das Bild und dann die Beschreibung dazu, üblicherweise. Man muss anschließend, wenn man diese Produktbeschreibung geschrieben hat, Gott sei Dank gibt es KI, über die KI arbeite ich auch sehr, sehr viel. Die KI hilft mir enorm viel, das ist sonst, glaube ich, da sitze ich Jahre dran, bis die Online-Seite da fertig ist.
Ja, du musst auch rechtlich vieles bedenken. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Sechsjähriger bestellt plötzlich diesen scharfen Tacos mit, wie viel skurril hat das
Ding? 2 Millionen.
2 Millionen skurril. Na gut, das müssen wir mal vergleichen, damit die Zuhörer mal für diejenigen, die jetzt nicht ganz so scharf, was könnte man jetzt mal vergleichen? 2 Millionen skurril.
Oh, das ist schwierig zu vergleichen. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Vergleich.
Senf hat wie viel skurril?
Das weiß ich nicht.
Baut es nur Senf?
Keine Ahnung.
Hat vielleicht 10 skurril? Ja, okay, gut, wissen wir nicht. Ja, schreibt doch einfach mal und vielleicht hat der ein oder andere dazu eine Antwort. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel dann online bestellst und der würde sich da irgendwie mit dem Ding verletzen, in welcher Form auch immer, da haftest du ja auch. Also auf sowas musst du ja auch achten, oder nicht?
Ja, doch. Also es gibt dann auf jeden Fall allgemeine Geschäftsbedingungen, wo alles detailliert erklärt wird. Das beziehen wir vom Händlerbund. Da gibt es so eine Mitgliedschaft, die du da abschließen kannst.
Ah.
Und die kümmern sich dann darum, dass die AGBs ordentlich sind, dass der Datenschutzerklärung alles mit natürlich dabei ist. Das musst du ja heutzutage alles haben, um überhaupt online zu gehen und gehen zu können.
Mhm.
Und wo wir stehen geblieben sind, also du musst danach noch eine Meta-Beschreibung machen. Die Meta-Beschreibung ist quasi das, was du nur bei Google siehst. Und dann, wenn du das schon hast, kommt Inhaltsstoffe, Nährwertangaben, Allergene, wichtige Informationen für das Produkt und anschließend kommt nochmal eine Kurzbeschreibung, die du dann quasi nur siehst, wenn du zum Beispiel auf dem Handy die Seite aufrufst oder halt online die Seite aufrufst. Da siehst du ja nur die Kurzbeschreibung und erst wenn du auf das Produkt gehst, siehst du die ausführliche Beschreibung und das musst du für jedes Produkt machen. Aktuell online haben wir 346 Produkte und fertig habe ich 150. Es ist noch ein bisschen Arbeit.
Wie ist die Marge im Einzelhandel mit diesen Produkten? Also wie liegt man ungefähr circa? Also der Einzelhandel hat ja, soweit wie ich das weiß, ist ja einstellig, Prozentzahl.
Jein, also du hast bei den Produkten, die aus dem Ausland kommen, ein bisschen mehr Marge. Was heißt ein bisschen mehr Marge? Es kommt immer darauf an, wie du einkaufst. So.
Mhm.
Wenn du schlecht einkaufst, liegst du so bei 20%, wenn du gut einkaufst, bei 50% Marge ungefähr. Aber es kommt, wie gesagt, darauf an, wie viel Menge du abnimmst. Umso mehr du natürlich abnimmst, umso günstiger wird es auch deinem Handel. Du kannst dann auch günstigere Preise machen. Und ich bin halt so ein Mensch, ich versuche immer fair zu bleiben. Natürlich muss ich irgendwo auch Geld verdienen, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Händler, die Kinder Creamy nehmen wir jetzt als bestes Beispiel, ne? Die habe ich am Anfang für ungefähr 1 Euro eingekauft, habe die für 2 Euro verkauft, dass ich halt Marge dran habe. Jetzt aktuell kriegen wir sie, glaube ich, für 49 Cent oder 60 Cent. Das heißt ja für mich, ich kann dem Kunden was wiedergeben, er kriegt das Produkt günstiger bei mir und kauft dafür aber auch mehr bei mir. Es ist jetzt, wenn ich jetzt an einem Produkt vielleicht nichts verdiene, verdiene ich an den anderen Produkten mit. So ist es quasi dann ausgeglichen. Und das musst du heutzutage machen, weil sonst wird das nicht funktionieren, weil ich könnte ja auch Preise aufrufen, wie zum Beispiel in Leipzig. Das ist jenseits von Gut und Böse.
Also du bist auch noch ein bisschen Gera verbunden, dass man
ja
mit den Produkten. Jetzt, wo sind denn dann deine Ziele? Was ist denn so noch dein Traum? Also jetzt macht ihr den nächsten Laden in der Schlossstraße auf. Wo willst du da noch hin in Zukunft?
Ein richtiges Ziel dafür habe ich jetzt noch nicht so richtig festgelegt, aber schön wäre es, wenn ich dann halt, denke ich mal, 3 Läden hätte, jetzt vielleicht 2 in Gera und einen außerhalb, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Marke, mich persönlich, ist ja meine Marke, ich bin ja meine Marke, die will ich halt populär machen und deswegen mache ich auch viel aktiv TikTok und da erreiche ich echt sehr, sehr viele Menschen. Ich habe ja jetzt schon, obwohl ich keinen Online-Shop habe, mehr als 10 Bestellungen verschicken können, nur durch TikTok.
Mhm.
Und das ist echt eine Hausnummer und da ist jetzt extrem viel Potenzial.
Pro Tag oder was?
Nee, insgesamt, seitdem ich das mache. Ich mache jetzt TikTok seit 1 Monat oder 2 Monaten.
Da kann ja noch einiges passieren. Also du präsentierst dann auf TikTok, Social Media, deine Social Media Kanälen, deine Produkte.
Und mich.
Und dich selber natürlich, du bist ja auch eine gewisse Kultfigur, bist du ja schon. Also das muss man ja schon sagen. Quatschen kannst du. Und das sieht man ja auch an den einzelnen TikTok-Beiträgen. Stichwort Mitarbeiter. Wie viel Mitarbeiter hast du jetzt?
Also jetzt aktuell sind es 2 Teilzeitkräfte. Die teilen sich jetzt gerade in der Berliner Straße ein, weil wie gesagt, Schlossstraße steht jetzt im Aufbruch oder im Weg. Und morgen ist auch die Verhandlung mit dem Vermieter.
Mhm.
Und wenn das dann Geschichte ist, wenn wir die Verträge unterzeichnet haben, dann kann ich auch ein richtiges Datum festlegen. Das wird auch öffentlich bekannt gegeben. Also ich werde darüber dann auch noch ein Video drehen. Der Laden wird auf jeden Fall bombastisch aussehen, das verspreche ich euch jetzt schon.
Ja, gut, wir sind gespannt. Also zur Eröffnung komme ich in jedem Fall. Dann hast du ja auch so Herausforderungen in deinem Geschäft, in deinem Business. Was sind denn so die aktuellsten Herausforderungen, die du meistern musst, wo du sagst, das ist schon manchmal ganz schön schwierig?
Herausforderungen sind eigentlich die Wenn du selber importierst die Produkte, bist du dazu verpflichtet, eine deutsche Deklarierung, also auf Deutsch die Nährwertangaben und Co. auf jedem Produkt zu haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir bestellen 1000 Kinder Krispies. Das heißt, ich brauche dann einen Mitarbeiter, der wirklich den ganzen Tag dasteht und die ganzen Produkte per Hand labelt. Weil die meisten Händler, die in Deutschland sind, ne, die verschicken dir das, aber die kleben das nicht drauf, weil das ist eine Extraleistung, die musst du extra zahlen. Und da rufen wir meist über 100 Euro netto aus. Dann verlierst du ja natürlich, wenn du die, du hast ja die Versandkosten, dann hast du dieses Label noch extra dazu. Und dann verlierst du ja Marge, weil den Versand musst du ja mit in deine Marge einkalkulieren. Und was auch ein Problem ist oder ein bisschen schwierig ist, jetzt aktuell zum Beispiel, die Takis Blue Heat sind aktuell fast nirgendwo lieferbar, aber die Nachfrage ist da. So, jetzt muss ich mir Gedanken machen, okay, wo bekomme ich die her, wo ich vielleicht nicht so viel im Einkauf bezahle, damit ich halt diesen Preis von 4,99, da sind wir auch die günstigsten hier im Umkreis, also meine Freunde haben ja auch so Kioskgeschäfte, die verkaufen die weit über 7 Euro. Und das ist halt so, das musst du erstmal hinbekommen, die Ware zu besorgen, obwohl die eigentlich keiner hat. Von den Großhändlern, die in Deutschland sind, die jetzt bekannt sind, sage ich jetzt.
Also du hast, ich sag jetzt mal, hast du hier auch alles mitgebracht, aber das ist ja alles irgendwie Englisch, Japanisch, alles Mögliche. Und das müsst du alles branden nochmal in Deutsch.
Rein theoretisch ja, also wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn man natürlich jeden Tag Ware bekommt, ist es ja vom Menschenverstand her logisch, dass man gar nicht hinterherkommt. Das geht ja nicht. Dann würde ich ja nur noch extra zwei Leute beschäftigen, die eigentlich nur den ganzen Tag kleben. Du bekommst dafür keine Strafe, weil im Endeffekt jeder hat ein Telefon in der Hand, jeder kann Google-Übersetzer benutzen, es gibt ja auch Google Lens.
Also ist es rein theoretisch nicht notwendig?
Jein. Wie gesagt, solange man da nicht einen auf den Deckel bekommt, kann man es weglassen. Aber ich meine, die Leute, die zu uns kommen, die wissen, was sie kaufen wollen. Und die haben sich vorher bestimmt informiert, mit dem Thema beschäftigt und informiert, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Und zur größten Not kann man uns natürlich auch ansprechen. Wir haben alle Inhaltsstoffe da liegen, wir haben die alle abgeheftet. Man kann nachfragen.
Und also das offline, offline kann ich im Grunde genommen gucken, was ist da jetzt an Inhaltsstoffen drin. Wenn da jetzt Englisch, Japanisch draufsteht, kann ja jetzt vielleicht der ein oder andere nicht so gut. Dann hat er die Möglichkeit, offline das nachzulesen. Aber im Online-Shop musst du es natürlich dann komplett deutsch erklären.
Ja, ja, im Online-Shop steht eh alles auf Deutsch. Also da gibt es kein englisches Wort. Du hast das Foto von dem Produkt und die ganze Beschreibung ist auf Deutsch.
Du hattest ja mal so eine verrückte Idee, habe ich mitgekriegt, ein Spieleparadies für Gera zu bauen. Was waren da so deine Ideen, die du vielleicht noch umsetzt?
Also, ja, vielleicht umsetzen klingt gut. Die Idee an sich, naja, wie soll ich sagen, wir sind halt nach Berlin gefahren mit einer größeren Gruppe und sind halt in so ein Spieleparadies rein. Ich meine, wir sind erwachsen, ne? Und das ist halt einfach für jede Altersgruppe. Und ich finde einfach, es fehlt in Gera, egal ob für die Jugendlichen oder für die Erwachsenen, einen Ort, wo man hingehen kann und wo man einfach Spaß haben kann. Es gibt einfach nicht. Okay, Neonlöwe, der macht das schon gut, aber das ist halt auch nur, okay, Minigolf und Lasertag oder was er auch hat. So, aber so ein richtiges Spieleparadies, wo du jetzt zum Beispiel Bälle werfen oder Autoscooter fahren, wo du halt Punkte gewinnen kannst und die Punkte dann gegen Prämien austauschen kannst an der Kasse. Sowas gibt's halt einfach nicht hier im Umkreis von mehr als 100 Kilometern. Das nächste, wo du hingehen kannst, ist halt Berlin, um was Ordentliches zu sehen, wo du halt über 300 Quadratmeter, glaube ich, oder das ist sogar größer. Da hast du halt so eine riesengroße Fläche, wo es halt verschiedenste Automaten gibt, die dich einfach nur unterhalten, wo einfach dieser Fun-Faktor da ist. Es geht ja nicht darum, dass die Leute dort viel Geld mitbringen, sondern es geht einfach nur um diesen Fun-Faktor. Du hast was, um dahin zu gehen. Bestes Beispiel ist Billard spielen. Es gehen ja auch viele Leute in Gera, sage ich mal, Billard spielen. Da gibt es halt nicht so viele Plätze. Und da frage ich mich halt, okay, wir haben fast 100.000 Einwohner. Warum haben wir nicht so einen Platz? Thema auch zum Beispiel Freibad. Warum hat Bad Köstritz und Ronneburg ein Freibad und Gera nicht? Und ich finde es eigentlich auch traurig, weil Gera an sich, von der Verkehrsbindung her, ist die eigentlich besser gelegen als Jena, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Warum haben wir zum Beispiel keine Universität? Das sind so Fragen, die ich mir stelle oder die ich mir nicht beantworten kann, obwohl wir, also egal wo du bist, in welchem Punkt von Gera, du brauchst 5 Minuten, bist du auf der Autobahn.
Lass mal die politischen Themen, wir wollen ja die Podcast immer ohne große Politik, aber gut, die Fragen lasse ich jetzt einfach so stehen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal tolle Antworten dazu. Ich habe noch eine Frage zum Business. Du hattest mir auch mal im Vorfeld erzählt, dass ihr über das Thema Automaten, Produkte, Automaten und so, dass du dir darüber auch Gedanken machst. Und das sehe ich ja auch als neuen Trend, auch aufgrund der Arbeitskräftemangels, dass es da momentan Geschäfte gibt. Also das beste Beispiel war, als ich irgendwann mal mit einem Tesla geladen habe, keine Ahnung, wo das jetzt war, genau, Richtung Passau. Und dann sehe ich so eine riesen Lounge, das war wie so ein Tiny House, da stand drüber Lounge und dann gehe ich rein und dann waren da 4, 5 Automaten, nicht eine Person hat dort gearbeitet, Toilette war dort noch vor Ort, man konnte da drinnen Mario Kart spielen am großen Bildschirm und ich hatte eigentlich alles, was man sozusagen in einem Einzelhandel als Grundprodukt kaufen kann, hatte ich dort in einen Automaten. Siehst du da einen Trend in der Zukunft und ist das etwas, was du auch in Zukunft für dich als Business verbindest?
Als Trend kann man das eigentlich gar nicht betrachten. Das ist jetzt vielleicht so, es wird so rübergebracht, dass es ein Trend ist. An sich gibt es dieses Automaten-Business schon seit, keine Ahnung, über 100 Jahren. Also jeder, der mal an einem Bahnhof war, sieht immer so einen Automaten. Die stehen schon seit, keine Ahnung, seitdem ich eigentlich in Deutschland bin, stehen die dort. Es ist jetzt nur gerade so ein Hype, wie bei den amerikanischen Produkten. Jeder will das machen, weil A, Fachkräftemangel oder allgemein Personalmangel ist halt so ein großes Thema, was immer mehr wird, weil die Leute sind halt zu faul zum Arbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ziemlich schwer, Personal.
Nicht alle.
Nicht alle, ja. Aber es ist halt ziemlich schwer, gutes Personal zu finden, was dann auch bleibt über Jahre. Also was jetzt nicht nur 2, 3 Monate bei der Probe arbeitet und dann abhaut, weil es zu anstrengend ist, sondern einfach kontinuierlich mit da bleibt. Wir haben natürlich die Gedanken gehabt, so einen Laden zu eröffnen mit 3 Automaten. Und es ist eine große Herausforderung, erstmal einen vernünftigen Vermieter zu finden, der mit diesem Konzept, weil das ist ja ein modernes, zukunftsorientiertes Projekt, dass er sich damit überhaupt befasst oder damit klarkommt, dass sein Geschäft dafür halt benutzt wird. Und wir haben über 17 Läden, leerstehende Läden, ja, die schon
in Gera.
Ja, die schon seit Jahren leer stehen, angefragt und keiner von denen hat gesagt, ja, kommt, macht. Da waren halt Gründe dafür, ja, die haben Angst wegen Ruhestörung ab 22 Uhr oder dass die Leute alkoholisiert sind. Und da haben wir erstmal Butter bei die Fische gemacht und haben gesagt, wenn wir das machen, verkaufen wir dort zu den Zeiten,
kein
wo
Alkohol.
Nachtruhe ist, kein Alkohol. Wir werden einfach nur handelsübliche Einzelhandelsprodukte haben, Nudeln, Reis, mal eine Tüte Milch oder Orangensaft oder Pampers oder Tampons. So halt normale Dinge des Alltags, die man zum Beispiel am Abend vergessen hat einzukaufen. Weil, wie viele ja schon wissen, ab 22 Uhr in Gera was zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Und das war so der Grundgedanke. An sich ist dieses Automatengeschäft ein gutes Geschäft, aber viele, die das machen, wissen zum Beispiel nicht oder kalkulieren halt diesen Automaten nicht mit ein. Die sagen sich, okay, ich kaufe das Ding jetzt einmal und dann ist es mir egal, wann es refinanziert ist. Das muss man halt alles in die Produkte mit reinrechnen, weil du musst ja, du hast ja nicht nur, du kaufst nicht nur den Automaten und stellst den hin, das war's. Nein, du musst ja den Automaten befüllen. Dann geht natürlich die ein oder andere Spirale mal kaputt. Du musst dich um Ersatzteile kümmern. Dann hast du noch die Versicherung, die du dafür brauchst. Und jeder Automat kostet Geld. Und das nicht nur Strom, sondern auch Versicherung, Ersatzteile, Produkte. Das musst du alles mit einkalkulieren. Du musst auch damit rechnen, dass irgendjemand vielleicht betrunken oder nicht betrunken versucht, da einzubrechen oder dir das kaputt zu machen. Mhm. Das muss man halt alles mitbedenken.
Aber ist das was, ich merke ja, dass du dich schon damit beschäftigt hast. Ist das ein Business, das du planst? Also klar, hast du ja geplant. Bisher hast du noch keinen Vermieter gefunden. Ja, vielleicht hört der ein oder andere jetzt zu und hat da eine Idee, dir da was anzubieten. Aber du gehst schon in die Richtung, dass du daraus ein Business machst mit den Automaten.
Ja, definitiv. Also ja, aber alles Step by Step. Also ich will jetzt nicht überstürzen, weil so ein Automat kostet ja, ich sag mal jetzt so, wenn man schlecht einkauft, um die 15.000 Euro voll eingerichtet mit Altersverifizierung, dass du halt auch Produkte, die ab 18 sind, verkaufen darfst. Mal sehen. Also ich hoffe, wenn ich jemanden finde, der sagt, okay, ich hätte Lust auf das Projekt und würde gerne mit einsteigen, bin ich offen dafür. Also sehr, sehr gerne, weil alleine kann man nicht 10 Pferde reiten, das geht nicht. Dafür bin ich halt offen. Also ja, ich will das auf jeden Fall machen.
Können Sie sich bei dir melden im
sehr gerne
in Gugus Kiosk.
Genau. Oder einfach anschreiben.
Oder einfach anschreiben über die Social Media Kanäle.
Genau.
Was würdest du dir zum Schluss unseres Gesprächs noch so für dich persönlich, was würdest du dir wünschen?
Dass wir irgendwie versuchen, als Stadt die jungen Leute in Gera zu halten. Weil alle ziehen weg. Alle nach der Schule.
Hast du so das Gefühl? Hast du das Gefühl, dass die alle wegziehen?
Ich merke das. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das merkt in Gera. Es ziehen alle wirklich, die, ich sage jetzt nicht, was im Kopf haben, sondern die, was erleben wollen, die ziehen alle weg.
Was bräuchte es, um dass die hier bleiben, deiner Meinung nach?
Mehr für die jungen Leute. Viel, viel mehr. Wir haben viel zu wenig Aktivitätsmöglichkeiten. Es ist einfach von allem zu wenig. Die ziehen alle einfach weg, weil hier einfach ab 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt sind und da ist keiner mehr unterwegs. Und das ist eigentlich traurig, weil man sieht es funktioniert. Gera feiert frei, bestes Beispiel. Die ganze Stadt ist belebt. Und das nur zu einem Tag, das darf ja nicht sein. Normalerweise müsste jeden Tag so sein, weil genug Menschen wohnen hier.
Wen würdest du dir im Gera Stadtgeflüster Podcast auch mal wünschen als Gast?
Das beste Beispiel ist eigentlich Dennis Tahiri. Der wäre, denke ich mal, ein guter Kandidat dafür. Er ist jetzt auch den Weg der Selbstständigkeit eingegangen und macht jetzt seine eigene Agentur, was eigentlich so in unserem Freundeskreis ist sehr, sehr gut. Er geht jetzt auch seinen eigenen Weg so.
Okay.
Das finde ich sehr, sehr gut.
Gregori, mein Lieber, vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Es war sehr interessant, sehr spannend, auch gerade so, wie die Jugend denkt hier in der Stadt. Hab vielen Dank und ich komme auf alle Fälle mal zu dir ins Geschäft.
Darüber freue ich mich.
Und in der Schlossstraße, wenn Eröffnung ist, sagst du Bescheid.
Definitiv.
Kommen wir gerne mit einem Blumenstrauß vorbei.
Gerne, sehr, sehr gerne.
In diesem Sinne, alles Gute dir und deinen Leuten.
Vielen Dank.
Toi, 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 gell?
Dankeschön, das wünsche ich auch. Danke, ciao.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.